Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Und wie immer gilt auch hier, abonniert uns gerne auf den obligatorischen Channels wie iTunes, Deezer, Spotify oder hört die aktuelle Folge am oberen Media Player am Bildschirmrand unserer Homepage und auf den einzelnen Artikelseiten. In der heutigen Folge reden wir über Midsommar, den neuen Film von Ari Aster, dem Nachfolger von Hereditary, als auch der Netflix-Serie Unbelievable, die neu angelaufen ist. Letzte Woche ging es um Rambo, den starken Kerl. Diesmal haben wir einen anderen Fokus gesetzt. Wir fangen an mit Ari Asters Midsommar. Arne, du hast ihn ja noch nicht gesehen, ne?
Nein, und ich kenne auch den ersten Film von Ari Aster nicht, über den du geschrieben hast.
Hereditary.
Oder vielmehr hast du jetzt über Midsommar geschrieben drauf. Deshalb wurde ich aufmerksam auf den ersten Film, der mir entgangen ist, offenbar radikaler Film wie Midsommar auch. Fasst doch kurz zusammen, was diesen ersten Film ausmacht und was jetzt Midsommar bedeutet. Wenn ich es recht verstanden habe, sind es okkultistische Horrorfilme sozusagen, die von heidnischen Vorgängen handeln. Und mich hat es erinnert an Picknick am Valentinstag von Peter Weir.
Ja, die Ästhetik ist durchaus ähnlich. Ne? Es sind festlich gekleidete, jungfräulich wirkende Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Es geht um Okkultismus im ersten Film von Ari Aster, der auch erst ein Jahr her ist. Also er hat eine sehr fleißige Produktionsrate. Ging es ja um eine dysfunktionale Familie, in die irgendwann tatsächlich der Teufel einbricht, in denen nicht ganz geklärt ist, wie die einzelnen Filmmitglieder zueinander stehen, welche Geheimnisse sie voreinander haben und welches Vermächtnis, deswegen auch Hereditary als Originaltitel, weitervererbt wird. Es ist ein interessanter Film, weil es geht darum, dass Menschen sich Hilfe suchen bei Selbsthilfegruppen, der Patriarch der Familie tatsächlich ein Psychiater ist, aber all das nichts mehr hilft, wenn tatsächlich das Böse in diesen geschützten Raum der Familie einbricht. Es war ein sehr beeindruckender Film, dessen Höhen Midsommar nicht ganz erreicht, wie ich finde, weil er eine ähnliche Struktur hat, nämlich die Unvermeidbarkeit des Bösen, die einbricht, aber trotzdem sehr viele interessante Reizmomente hat. Der Film funktioniert ja vor allen Dingen allegorisch ganz gut, weil er funktioniert als Kommentar zum aufkeimenden Fremdenhass in Europa als auch in Amerika. Es geht um eine Gruppe von Touristen, beziehungsweise Studenten, die nach Schweden aufbrechen, um dort das Midsommarfest mitzunehmen. Einer aus der studentischen Gruppe ist tatsächlich Schwede und hat die anderen eingeladen. Und die werden dann nach und nach an diese einzelnen Rituale der heidnischen Gesellschaft mitten im Tageslicht, es wird halt irgendwie auch nicht dunkel, dann herangeführt, werden Zeuge bestimmter Opferrituale, die auf sie verstörend wirken. Und im Mittelpunkt steht eine junge Frau, Danny, die merkt, dass sie sich immer mehr entfremdet von ihrem Partner. Ihr Partner versteht sie nicht mehr, er weiß nicht, was in ihr vorgeht. Aber sie in dieser neuen schwedischen Kommune mehr und mehr eine Ersatzfamilie findet. Sie selber ist weise geworden. Das macht sie auch ein bisschen zu einer Märchenfigur wie von Walt Disney, wie ich geschrieben hatte in meinem Artikel, den ihr übrigens alle im Rolling Stone nachlesen könnt. Wie sie halt dort versucht, neu Anschluss zu finden.
Also die Kommune ist eigentlich eine Sekte, ist eine heidnische Sekte, ein okkulter Zirkel. Das dieses schöne, bekannte Familienfest der Schweden wird hier also sozusagen pervertiert und in nach archaischer Art im Extremen gefeiert. Also es ist nicht, ich glaube, man isst ja da Kuchen und Blaubeeren und trinkt etwas, betrinkt sich wahrscheinlich auch mittlerweile.
Ja,
es gibt von Henning Mankell eine Geschichte, die in der Midsommernacht spielt.
Die sind ein bisschen
und
anders.
Ein Mord im Wald endet, aber es hat keinen heidnischen Hintergrund, sondern es ist der Zufall, dass genau in jener hellen Nacht der Mord stattfindet.
Die kriegen natürlich
dadurch
besondere
wird es dramatisiert.
Zaubermittel, Mittelchen in den Trank noch rein. Also ist natürlich alles sehr mythologisch da aufgeladen und nichts ist da so, wie es scheint. Also was immer dort aufgetischt wird oder als Getränk serviert wird, hat bestimmte Inhaltsstoffe, die den Leuten dann eher Angst machen werden. Ich fand es ja lustig, ich hatte Ari Aster tatsächlich auch im Interview noch mal getroffen und mit ihm gesprochen darüber, dass es auch teilweise ein sehr lustiger Film ist und sich ja auch als Kommentar zum Kulturrelativismus deuten lässt, weil man ja auch sagen könnte als Schwede, das sind die Traditionen und Bräuche, die ihr zu schlucken habt. Und entweder ihr verträgt sie oder ihr verlässt das Land. Deswegen hat er auch gesagt, das ist ein Film über Fremdenfeindlichkeit. Es gibt ja verschiedene Kommunen. Ich hatte letztens lustigerweise auch in so einem YouTube-Algorithmus eine Dokumentation vorgeschlagen bekommen, die ich mir angeguckt habe, über die Anastasia-Gemeinde, die sich in Brandenburg breit gemacht hat. Die machen auch in weiß gekleidet um ihren Zöpfchen so lustige Tänzchen um irgend so einen Baum herum und sind in Wirklichkeit rechte Leute. Also da hat er durchaus schon seine Bezüge gefunden. Er selber macht sich ja auch Sorgen, wie er gesagt hat, dass gerade in Schweden die Rechten immer größer werden. Das sind natürlich Elemente, die mit reinspielen politisch, die es bei Hereditary noch nicht gegeben hat.
Ja, man hört jetzt viel, auch im Zusammenhang mit Rechtsextremismus in Deutschland, von diesen rückwärtsgewandten Bünden zurück zur Scholle, die Besinnung auf die Tradition, auf die Herkunft, die reaktionäre Erziehung der Kinder, die Familienstruktur und die Autarkie mehr oder weniger auf dem Land. So, das also ähnlich wie bei den Amish People, darüber gibt es ja auch einen Film von Peter Weir, der sich befasst hat mit solchen ethnologischen Erscheinungen und mit kleinen Gruppen, nämlich der einzige Zeuge mit Harrison Ford. Und da sind es auch die Eigentümlichkeiten dieser Gemeinde, dieser kleinen religiösen Gemeinschaft, die ausgestellt werden, aber natürlich nicht ins Dämonische und ins Okkulte getrieben, wie offenbar bei Ari Aster, der ja, wie du vorhin sagtest, ein 33-jähriger amerikanischer Regisseur ist, auch nicht etwa schwedischstämmig, offenbar.
Nee, er hat natürlich einen ganz eigenen exotischen Zugang zu den Schweden. Er findet das natürlich besonders exotisch, diesen Kult da zu zelebrieren, gerade auch, weil es dort ja am 21.06. zur Midsommerwende anscheinend tatsächlich nie wirklich dunkel werden kann. Und es ist ja insofern, auch wenn man sich vom Allegorischen nicht beeindrucken lässt, auch einfach ein besonderer Horrorfilm, weil es tatsächlich wenig Horrorfilme gibt, in denen die Gewalt sich auf derartigen freien Flächen und bei Tageslicht abspielt. Es gibt Szenen drin, die fast wie so eine Spielerei mit so Genre-Erwartungen funktionieren. Also die Hauptfigur Danny nimmt Pilze, die bei ihrem psychedelischen Trip auslösen, aber einen bösen. Und rennt dann in einen dunklen Wald. Und normalerweise denkt man das ja von Horrorfilmen, dass sie dann gleich verfolgt und überfallen wird. Aber das passiert da so nicht. Also alle Übeltaten, die es dort gibt, finden sichtbar ja für uns alle bei Tageslicht statt. Das ist das eine. Und es gibt auch eine andere Szene, mit der ich über Esther gesprochen habe, nämlich so eine Art Verführungsszene, die fast eine Vergewaltigungsszene ist. Allerdings umgekehrt. Es handelt sich da um einen Mann, der mit Drogen betäubt wird. Und dann zum Sex mehr oder weniger gezwungen. Und darüber hat er auch gesprochen, dass man halt irgendwie, oder dass er zumindest versucht hat, meine Szene darzustellen, der ein Mann missbraucht wird zum ja. Sex.
Aber das sind alles keine sozusagen satanischen oder übersinnlichen oder okkulten Elemente, sondern es findet innerhalb dieser Gemeinde statt. Also innerhalb genau. der Akteure der Gesellschaft, die da zusammenkommen.
Es gibt keinen Hinweis, dass ein Satan wirklich Absicht. Existiert. Ja. ja, also es kann alles Quatsch sein, also Hudenzauber.
Und die Pervertierung ist so etwas, was man vielleicht von Herr der Fliegen kennt oder dergleichen. Also der Mensch des Menschen Wolf wandelt sich in dieser seltsamen Nacht zu einer Bestie oder zu einem sadistischen, bedrohlichen Wesen.
Mhm. Genau.
Und man kann auch nicht sagen, dass etwa die Frauen über die Männer herfallen oder umgekehrt, sondern es gibt keine Fronten, es ist alles aufgelöst. Ja.
Es ist das Besondere an dieser Kommune ist, dass der eigentliche Ursprung der Religion oder woran auch immer sie glauben, nicht definiert ist durch das, was man sieht. Man versteht die Gesetze teilweise nicht. Und es gibt eine sehr, sehr schockierende Szene, wie ich finde. Es gibt einige, natürlich gerade was Jumpscares angeht, bei ihm schockierende Szenen, aber es gibt eine, die mich besonders betroffen gemacht hat. Es geht um Selbstverbrennungen und dort wird den Leuten, die sich freudig zu Selbstverbrennungen melden, dann so ein gewisser Zauberpulver verabreicht, das die Schmerzen verhindern soll. Die nehmen das ein, aber als die Flammen dann immer näher kommen, steht dem einen auf einmal der Schrecken ins Gesicht geschrieben, weil er merkt, dass es so nicht funktioniert und er spürt die Schmerzen und fängt an zu schreien. Das ist so eine Szene, die zeigt, dass Esther durchaus zeigen wollte, das ist der Unterschied zu Hereditary, in der das Böse tatsächlich auf die Welt kommt, dass diese Verblendungen, denen solche autarken Landkommunen sich teilweise halt andienen, auch dazu führen, dass man halt Dinge glaubt, die einfach nicht stattfinden.
Die Konsequenz so einer geplanten Selbstverbrennung wäre aber ja die Selbstverbrennung. Also das ist, wenn auch ohne Schmerzen, das Ziel dieses Mannes, der will sich umbringen, der will sich verbrennen. Nur merkt er, dass es ohne Schmerzen nicht möglich sein wird, auch nicht unter Drogen. Aber das ist ja schon in allerletzter Konsequenz dann ausgeführt, aber sozusagen ohne einen höheren Grund wie Rettung der Welt, Rettung der eigenen Seele, Büßen für die Sünden der Menschen. So etwas ja. Leitet diese Sektierer nicht?
Naja, doch, also sie haben schon irgendwie einen Gott, an den sie glauben, der von ihnen verlangt, dass sie alle 90 Jahre ein Opfer bringen oder mehrere Opfer. Aber was sie selber dadurch erreichen, das wird überhaupt nicht klar. Das wird im Dunkeln gelassen, also ob das dann irgendwie eine Wiedergeburt geben soll oder irgendwie den anderen Gemeindemitgliedern stärkere Kraft verleihen soll. Ja. Das sind Sachen, die werden dort nicht geklärt, was vielleicht auch ganz gut ist.
Ja, also vermutlich gibt es eine Endzeithoffnung, eine Art von Erlösung, wie im christlichen Glauben. Oder ja, mehr oder weniger in
ja, der christliche Glauben kommt durchaus so vor. Also eins der Opfer wird auf eine besondere Art und Weise ausgestellt. Ich habe davon erstmals gelesen in einem Thomas Harris Roman, ich glaube, das war Roter Drache. Es gab wohl im Mittelalter so eine Art Foltermethode, Menschen auszuweiden und deren Lungenflügel, die wohl angeblich oder anscheinend an sehr langen Adern hängen, auf den Rücken zu klappen und dann wie Flügel aussehen zu lassen. Und dann Luft durch diese Lungenflügel zu blasen, dass es aussieht, als würden diese Lungenflügel, die sich auf dem Rücken befinden, halt irgendwie wie so Engelsflügel bewegen. Und einer der Studenten dort wird dann leider auch so drapiert. Ich habe davon zum ersten Mal Thomas Harris Roman gelesen, das ist eine mittelalterliche Art und Weise, jemanden zu töten. Und diese Darstellung als Engel zeigt natürlich, dass man entweder den christlichen Glauben pervertieren möchte oder dass man tatsächlich an eine gewisse Art Gott, das im Christentum stammt, glaubt.
Also und möglicherweise ist es ein Film, der in der Drastik an den Exorzisten herankommt, oder denkst du, ist es nach deiner Einschätzung ein nicht so schockierender Film, auch weil man natürlich seit dem Exorzisten schon lauter Horror-Thriller gesehen hat und also nicht mehr so darauf reagiert,
ja,
wie 1972 ja, auf den Exorzisten
klar,
reagiert.
Der Exorzist hat ja verschiedene Ebenen. Es geht natürlich um den Sieg des Christentums gegen den Satan natürlich, also hatte eine sehr große Last, die er stemmen musste, aber natürlich auch in der 1972 um die Teenagerin, die Jugendliche, die Jugendkult und wie missverstanden Teenager sind. Also Linda Blair, die Reagan spielt, die vom Teufel besessen wird, stand ja auch für all die Teenies der Hippie-Generation, die sich einen eigenen Kopf gemacht haben und Dinge machen, die Eltern nicht verstanden hat. Also ich glaube, so eine Emanzipationsgeschichte, die fehlt bei Midsommar, also auch bei der Hauptfigur, die als Weise eher an so eine Märchenfigur wie Aschenputtel erinnert und dann diese neue Familie dort findet. Mich hat der Film beeindruckt aufgrund seiner visuellen Qualität, weil es ein Film ist, der auf weiten Flächen spielt und bei Tageslicht. Ich fand ihn etwas schwächer als Hereditary, weil er ähnliche Erzählmuster gezeigt hat. Man weiß eigentlich schon relativ früh im Film, dass es für viele kein gutes Ende nehmen wird, aber halt nicht für alle. Von daher war der Überraschungseffekt ein bisschen weg für mich, aber nichtsdestotrotz würde ich ihn empfehlen zu sehen.
Nun, meine Neugier ist geweckt. Ich wusste vom ersten Film nichts und will jetzt den zweiten mindestens sehen, den ersten nachholen. Und ist auch dieses Prinzip Retten, Rennen, Flüchten etwas, das die Spannung ausmacht? Also, dass man sich identifiziert mit einzelnen Figuren und überlegt, wird der auch dran glauben
ja,
müssen? Was passiert mit dem?
Ja, ne? Es gibt eine Gruppe, ja, absolut. Also es gibt so, es gibt ja im Horrorfilm dieses Prinzip des Final Girl. Das ist irgendwie darum geht, dass du eine Gruppe hast von Leuten, die immer mehr dezimiert wird durch eine böse Kraft. Dort hast du halt eine Gruppe von 5 Studierenden und man ahnt natürlich extrem schnell, dass es für viele kein gutes Ende nehmen wird. Man fragt sich, welche Hinweise brauchen die einzelnen Leute denn noch, um schnell zu flüchten aus dieser Kommune und sei es nur per Fuß, ja, wenn irgendwie die Autokabel durchgeschnitten sind. Also das ist natürlich schon eine Spannung, die damit erzeugt wird. Was soll denn noch passieren? Welches Opferritual soll noch gezeigt werden, bis die Amis da selber erkennen, von diesen Schweden wollen wir nichts mehr wissen. Wir rennen weg. Und wie das hinausgezögert und verhindert wird, dass Leute das Camp eher verlassen, das ist schon sehr meisterlich erzählt. Ja. Ist gut, dass du es angesprochen hast.
Alle müssen immer töricht, naiv, ungeschickt, tollpatschig sein und entgegen ihrer Angst oder ihrer Angst wegen sich in der ungeschicktesten tödlichen Weise verhalten. Also in ihr eigenes Verderben laufen, immer in die falsche Richtung.
Man trennt sich natürlich schnell als Gruppe, splittet sich auf, was es sozusagen das Verderben des Einzelnen
oder
bedeutet.
Oder man findet sich zusammen, was auch falsch ist, weil dann ja, alle getroffen werden, sobald die Gruppe überhaupt gefunden wird, von welchem Schänder auch immer. Nun, ich glaube, da wir alle Schrecken schon kennen aus dem Kino und uns nichts mehr überraschen kann, ist wahrscheinlich das Realistische und das naturalistisch Erzählte das Schrecklichste. Wir hatten kürzlich gesprochen über eine Serie, in der das so war. Und wir sprechen jetzt über Unbelievable, eine Serie nach einem tatsächlichen oder einer Abfolge von Vergewaltigungen in zwei amerikanischen Bundesstaaten, in Washington einerseits, da nimmt die Erzählung ihren Ausgang, und in Colorado, einige Vergewaltigungen in Washington, wurde 2011 ein Mädchen, eine 18-Jährige mit Pflegeeltern, mit verschiedenen Pflegeeltern seit der Kindheit vergewaltigt, und zwar von jemandem, der nachts in ihr Zimmer einstieg, wo sie geschlafen hat, allein in ihrem Bett. Sie wurde dann gefesselt und von jemandem, der eine Maske trug, mehrfach vergewaltigt. Er hinterließ keine Spuren. Es gibt gar keinen Hinweis darauf, dass er dort gewesen ist, von Fesseln und Verletzungen abgesehen. Das Mädchen, das von Caitlin Dever gespielt wird, jetzt finde ich gerade den Namen der Figur nicht, muss ich nachreichen. Ah, Mary Adler. Das Mädchen heißt Mary Adler. So, steht also unter Schock und meldet sich zuerst bei einer früheren Pflegemutter. Mittlerweile lebt sie in einer Wohnung für sozial schwache Mädchen, hat verschiedene Aushilfsarbeiten und hat eine lange Geschichte von Pflegeeltern. Einer Pflegemutter vertraut sie, die ruft sie an, und da setzt die Handlung ein, wie sie der Pflegemutter davon erzählt. Natürlich mit Auslassung. Also sie kann sich...
Also ist ihr erstes Geständnis oder Festgeständnis.
Ja, das ist die erste Frau, der sie sich mitteilt. Mhm. Daraufhin wird erst die Polizei gerufen. Später erfährt man, dass sie einen Freund, mit dem sie aber sexuell nicht mehr jedenfalls liiert ist, dass sie den unmittelbar nach der Tat angerufen hat. So, und da sind einige Widersprüche in seiner Schilderung des Falls und in ihrer Schilderung. Sie weiß nicht mehr genau, ob sie sofort angerufen hat. Sie weiß nicht mehr. Sie hat ihm gegenüber offenbar gesagt, sie hätte mit den Zehen, also mit den Füßen gewählt, weil die Hände noch gefesselt gewesen seien. Bei der Polizei sagt sie dann später aus, sie hätte ihre Hände losgebunden oder die Stricke durchgeschnitten oder das Klebeband und ihn angerufen. Nun, jedenfalls wird die Polizei verständigt, führt offenbar keine DNA-Ermittlungen durch. Also man sieht, wie die Räume durchsucht werden, wie sie befragt wird, erst von einem Beamten, dann kommt der zuständige Beamte, befragt sie. Sie ist natürlich verstört, ist geschwächt, konnte naturgemäß nicht schlafen. So, dann wird sie zu einer Aussage zur Polizeistation gebracht. Natürlich wird sie untersucht im Krankenhaus, wie das eben gemacht werden muss. Das wird auch präzise gezeigt.
Aber sind die Zeitabstände da nicht zu groß? Welche messbaren?
Naja, es sind wenige Stunden vergangen.
Okay.
Also man weiß nicht, ob sie sich sofort der Pflegemutter anvertraut, wahrscheinlich. Dann kommt die Polizei, dann wird eine erste Aussage gemacht und dann kommt sie in dieses sterile Krankenhaus und alles wird geschäftsmäßig abgefragt. Und natürlich ist auch die Befragung durch den Polizeibeamten sehr unangenehm. Und sie soll alles noch weiter präzisieren. Sie kann sich aber an manches nicht genau erinnern. Und es gibt schon in diesen ersten Aussagen Widersprüche. Ist nicht alles vollkommen konsistent. Das muss aber ein Polizeibeamter ja wissen und weiß natürlich jeder Psychologe, jeder Psychotherapeut, der aber zunächst nicht herangezogen.
Aber dreht sich die Serie auch um die Frage, ob sie glaubhaft ist oder steht jederzeit außer Frage, dass es passiert ist?
Es gibt den Zweifel in der Inszenierung. Ich will noch hinzufügen, Es ist eine Miniserie von 8 Folgen und inszeniert von verschiedenen Regisseuren. Geschrieben hat es im Wesentlichen Susannah Grant und an wenigstens einer Episode war Michael Chabon, der amerikanische Romancier-Erzähler, beteiligt.
Aber es kann ja eigentlich gar nicht so enden, dass sie gelogen hat. Es wäre eine verantwortungslose Darstellung von Teenager.
Ja, wir wollen nicht vorgreifen.
Ja.
Es heißt nach einer wahren Geschichte, und zwar haben zwei Reporter, Christian Miller und Ken Armstrong, ein Buch geschrieben, haben das recherchiert nach dieser Serie 2011, also nach der Serie von Vergewaltigung. Das heißt eine Unbelievable Story of Rape und wurde in den USA mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet, die gesamte Reportage. Und daraufhin hat die Autorin Susannah Grant die Serie geschrieben. Es gibt übrigens eine Regisseurin, Lisa Cholandowski heißt sie, die schon einige Filme inszeniert hat und die hier 4 Episoden verantwortet.
Ich wundere mich immer, wie selten das Thema Vergewaltigung tatsächlich noch in Serien oder im Kino dargestellt wird. Also ich erinnere mich in den 80ern, es gab ja mal diesen Film Extremities mit Farrah Fawcett,
ja,
der das erstmals behandelt, dann hat ja Jodie Foster einen Oscar bekommen für Angeklagt, als sie eine vergewaltigte Frau spielt. Aber es ist auch ein relativ selten beleuchtetes Sujet, also gerade auch jetzt auch für eine komplette Miniserie. Was glaubst du, woran das liegen kann?
Ja, es ist natürlich, aber ich muss noch etwas weiter erzählen, weshalb die Widersprüche schließlich dazu führen, dass das Mädchen ihre Aussagen widerruft. Also sie wird die Pflegemutter, mit der sie gesprochen hat, deutet gegenüber dem Polizeidetektiv an, dass ihr Mündel eine sehr schwere Vergangenheit hat, eine schwere Kindheit, dass sie auch zu manchen Flunkereien neigt oder manche Verhaltensweisen nicht recht zu verstehen waren und dass sie zuletzt, also dass sie unbedingt, wie man heute sagt, gesehen werden wollte, dass sie um Aufmerksamkeit heischte. Und es werden einige Momente, einige Szenen gezeigt aus der jüngsten Vergangenheit, dass sie sich sozusagen dargestellt, zur Schau gestellt hat, vor jüngeren Kindern bei einer Schulfeier, auch vor Jungs in ihrem Alter und vor Erwachsenen hat sie etwa auf einem Tisch getanzt, lasziv und die Pflegemutter deutet an, dass sie haltlos und nicht vollkommen vertrauenswürdig ist, also eine unzuverlässige Erzählerin. Daraufhin wird
klingt auch ein bisschen wie so ein Victim-Shaming, wie man heute sagen würde.
Ja, ne? Ja, also es gibt gewisse Zweifel, obwohl sie sehr ernsthaft und mit unbewegtem Gesicht gespielt wird von ich muss immer nach den Namen schauen, Entschuldigung, von Caitlin Dever. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll, die auch weint, ohne zu schluchzen, ohne melodramatisch zu sein und die sich hier eben gerade nicht produziert auf dem Polizeiamt und die immer wieder fragt, soll ich es noch einmal, muss ich es noch einmal erzählen? Ich bin müde, ich bin seit 24 Stunden bei der Polizei und im Krankenhaus gewesen. Und jetzt merkt sie bei einer neuerlichen Befragung, dass es offenbar Zweifel an ihrer Darstellung gibt. Und sie fragt auch, haben Sie etwas herausgefunden, haben Sie etwas gehört, wer hat etwas gesagt? Und natürlich verrät sich der Kommissar auch, indem er andeutet, dass in ihrem Umfeld, gibt natürlich auch einige jüngere Freunde, es gibt eine Pflegefamilie, ein Ehepaar, bei dem sie vorher war, mit beiden ist sie noch immer gut befreundet. Auch sie kümmern sich um sie. Sie merkt dann aber, dass der Mann sich allmählich mit gewisser Vorsicht abwendet, nachdem er gehört hat davon, dass ihre Aussage möglicherweise erschüttert wird. Nun, jedenfalls, sie wird so bedrängt mittlerweile auch von einem zweiten Kommissar, der hinzugezogen wird, dass sie in ihrer Unsicherheit entnervt die Aussage zurücknimmt und dann sagt, na, so ist es nicht gewesen, es gab keinen Mann. So. Man hat nun schemenhaft natürlich schon gesehen, den Mann mit der Maske, das Zimmer, wie die Situation war.
Wird das denn realistisch dargestellt oder ist es eher im Sinne einer Traum?
Nein, gar nicht.
Es ist, Traumdarstellung,
es ist vollkommen klar. Man sieht klar den Mann mit der Maske im Dämmerlicht.
Also man glaubt, der Protagonist
in der
Erzählung.
Am Ende macht er ein Foto von ihrem Bauchnabel. Also es muss ein Foto geben. Man legt ja etwas auf den Bauch, glaube ich, macht ein Foto davon. Auch das hat sie geschildert. Sie schildert auch einen Rucksack, den er gepackt hat. Und er nimmt alles mit, was er aus seinen Utensilien gebraucht hat. Manches hat er dort gefunden. Ich glaube, er hat sie mit einem Strick gefesselt, den er dort, oder mit den Socken gefesselt, mit ihren eigenen. Anderes hat er mitgenommen und er ist durch eine offene Tür eingestiegen. So, und die Aussage hat sie zurückgenommen. Sie nimmt ihr Leben sozusagen wieder auf, wird von manchen gemieden. Und nun kommt ein zweites Ermittlerteam dazu, zunächst eine Ermittlerin, die zu einer Vergewaltigung gerufen wird, nach einer Vergewaltigung in Colorado, in einer Kleinstadt in Colorado. Eine etwas ältere Frau, ein älteres Mädchen, eine Studentin, die sich sehr gut artikulieren kann, die stabil ist, die einen Freund hat, der in Chicago wohnt. Das ist eine Frau vollkommen anderen Typs, die sehr gefasst und eloquent berichtet und die will, dass der Vergewaltiger gefunden wird und die hat den Verdacht, dass der umgehen könnte.
Und dann wird also quasi aus dieser biografischen Schilderung eines Falles dann so ein Kriminalfall.
Ja,
eines Mannes, ja, der tatsächlich noch mehr Verbrechen auf dem Kerbholz haben könnte.
Genau, also allmählich. Die Ermittlerin spricht mit ihrem Mann, der auch Polizist ist, und der Polizist.
Also wird eine Kriminalgeschichte draus.
Ja. Und der Polizist berichtet von einer Kollegin, die auch in Colorado, aber in einem anderen Polizeibezirk, auch an einem Vergewaltigungsfall arbeitet und einen Täter sucht. Und es ist im Wesentlichen fortan die Geschichte dieser beiden Polizistinnen, gespielt von Toni Collette, die eine, und von Merritt Weaver.
Das finde ich aber ein bisschen schräg jetzt. Also ich habe es ja nicht gesehen, aber wenn sozusagen es nicht mehr darum geht, dass aus einer jungen Frau, die vergewaltigt wurde, eine Beweislast auf einmal gebracht werden muss, sondern anhand von Ermittlern so oder so ein Täter gefunden kann, bei dem es klar ist, ob es ist oder nicht, so dass die Frau sich gar nicht mehr beweisen muss, dann wird ja dieses ganze Glaubhaftigkeitsprinzip bei dann gar nicht mehr nötig sein, sobald man andere Opfer findet oder den Täter entdeckt, ja, weißt du? Das ist ein bisschen schade drum, oder? Ist
halt im anderen Bundesstaat, das eine in Washington im Norden, das andere in Colorado,
ja,
also weit entfernt.
Mhm.
Und die Verbindung wird erst verhältnismäßig spät hergestellt.
Mhm.
Zunächst arbeiten die beiden Ermittlerinnen, von denen zumindest die eine sehr abweisend ist, der ist es gar nicht recht, dass sie mit der Kollegin zusammenarbeiten soll. Also es ist nur, was so anderweitig das Buddy-Prinzip ist. Das ist hier, habe ich in einer Besprechung gesehen, das Girl-Boss-Prinzip. Ja. Aber so,
auch
die
wachsen.
Eine will mit der anderen lieber nicht zusammenarbeiten. Mhm. Die etwas länger im Dienst ist, ich glaube seit 15 Jahren heißt es, die andere vielleicht seit 8 oder 9 Jahren im Dienst, die etwas länger beschäftigt ist, möchte mit der Jüngeren, nicht so Erfahrenen, zunächst nicht zusammenarbeiten. Aber natürlich tun sie sich zusammen und arbeiten dann über 6 Folgen sehr gut zusammen und merken, dass es wahrscheinlich noch 5 weitere Vergewaltigungsfälle gibt. Nicht in Washington State, sondern in Colorado. Und sie besuchen die Frauen und befragen die. Und die sind in unterschiedlicher Weise beschädigt, labil und glaubwürdig. Manche können sich an nahezu nichts erinnern, manche wollten es verdrängen, manche wollen Aussagen. Einigen, also für alle bedeutet das natürlich eine erhebliche Verletzung, Kränkung und nicht alle, also alle wollen, dass es verfolgt wird, aber sie können nicht viel dazu beitragen.
Also es wird ein Puzzlespiel für die Ermittler.
Unterschiedlichen Alters. Ne? Mhm. Also es ist hier, die 18-Jährige ist die Jüngste und es sind einige ältere Frauen, die etwa 60 sein mögen und auch vollkommen anderen Typs, allein lebend, allesamt. Was daran nicht immer glaubhaft ist, sind die Wohnungen. Also es sind sehr aufgeräumte Wohnungen, es sind großzügige Wohnungen bei Menschen, da man es nicht vermuten kann. Auch bei der 18-Jährigen wundert man sich über die geräumigen Wohnverhältnisse. Ne? Also es ist ein Mädchen, das Aushilfsarbeit macht, das nicht viel Geld hat, also mit dem Fahrrad fährt, das keine ordentliche Ausbildung hat. Einmal wird sehr eindrucksvoll gezeigt, wie in einer Satire, wie sie, glaube ich, in einem Möbelhaus oder in einem Geschäft für Geschirr oder Küchenbedarf oder so wie in einem Möbelhaus kleine Würstchen verkauft auf einem neu angebotenen Grill, also auf so einem Tischgrill. Und sie soll nur kleine Würstchen grillen und immer ein Würstchen ausgeben in einem Becher und es sind Soßen und Ketchup da. Und sie steht vollkommen apathisch und abgelenkt vor dem Grill und wird dann von einer Frau angesprochen und es gelingt ihr nicht mal, den Ketchup in das kleine Becherchen zu füllen und sie nimmt nicht die Zange, um das Würstchen in diese Art von Eisbecher zu legen. Ist das ein
Zeichen ihres Traumas, der Vergewaltigung? Soll das
ja, der Irritation, also einerseits des Unbeteiligtseins am eigenen Leben und dann auch die tiefe Verstörung, also die Trauer, dass sie zwar zur Arbeit geht und die mechanisch machen will, dass sie aber keinen Kontakt mehr zu den Gefühlen hat und auch kaum noch Kontakt zur Umwelt.
Dann wird für uns Zuschauer die Frage nach Wahrheit nicht mehr gestellt, also dann ist es klar, dass sie die Wahrheit sagt, ne?
Das weiß man da noch
nicht. Okay, wir wollen ja auch nicht zu weit vorgreifen. Ja,
also das weiß man da noch nicht. Es ist, man hat den Verdacht, dass der Widerruf in sie hineingeredet wurde. Außerdem ist es strafbewehrt oder es könnte sein, dass sie dafür auch noch belangt wird. Also dass sie entweder eine Strafgebühr bezahlen muss oder dass sie sogar angeklagt wird und eine Bewährungsstrafe dann wahrscheinlich bekommt wegen einer Falschaussage. So, und das empört sie. Das kann sie nicht fassen. Und dann geht sie zu einem Rechtsanwalt. Und je wahrscheinlicher es ist, dass sie die Wahrheit gesagt hat und je selbstbewusster sie mit dem Anwalt spricht, der natürlich sagt, also sie sagt, ich möchte irgendwann bekommt sie einen Scheck über, ich glaube, $300 oder so für Auslagen oder eine Wiedergutmachung. Und dann sagt sie, nein, ich möchte etwas mehr haben. Und 50.000 werden, glaube ich, für eine außergerichtliche Einigung angeboten. Dann sagt der Anwalt, da ist viel mehr drin. 250.000 mindestens. Ne? So, und
das, ja, das ist ja ein beliebtes Element immer in den amerikanischen Erzählungen, dass es den Anwalt gibt, der immer mehr drin wittert,
ja,
in dem Fall, als es vermeintlich vorher angeboten wird.
Und die etwas naive oder eigentlich genügsame das Opfer, das nur die Bestätigung haben möchte, das nur die Wiedergutmachung oder die Genugtuung haben möchte, die Wiederherstellung des Rufs.
Ja, das ist ja das Problem mit diesen amerikanischen Anwälten, zumindest in Filmen oder auch im wahren Leben. Man denke nur mal an die Michael Jackson Missbrauchsfälle, dass je höher die Streitsumme, die Entschädigungssumme wird, desto mehr kann das auch zulasten des Opfers gehen, des vermeintlichen oder des echten Opfers, ne? Dass es dann irgendwie die Raffgier dann irgendwie in den Mittelpunkt kommt.
Das ist bei dieser 18-Jährigen, die dann wahrscheinlich 19 ist, aber deren Leben sich nicht wesentlich verändert hat, nicht so, ist nicht gierig, sondern sie möchte, dass alle wissen, dass sie nicht gelogen hat. Und am Ende gibt es eine Szene, sie kehrt zum Polizeirevier zurück, fragt nach dem ersten Ermittler, und der eigentlich ein aufrechter, bescheidener Mann ist, der sie auch nicht vom Gegenteil überzeugen wollte, der vielleicht etwas zu faul war. Bei dem tatsächlichen Fall war es wohl so, dass einer der Ermittler später zugegeben hat, dass man dieses Geständnis oder den Widerruf in sie hineingeredet hat, dass es ihnen nicht recht glaubhaft erschien, dass man sich wohl aber auch nicht weiter Mühe geben wollte, die Widersprüche aufzulösen und einen Täter zu finden, bei dem sie glaubten, es könnte eine Phantasmagorie sein oder das Produkt einer überspannten der Fantasie einer überspannten jungen Frau aufgrund ihrer Situation, und es sprach natürlich auch manches dafür. Aber sie wollten vor allem nicht irgendwo suchen, wo sie kaum Aussicht hatten, jemanden zu finden. Es gab keine Indizien, es gab zunächst keine weiteren Fälle, jedenfalls nicht dort, und sie hatten keine Hoffnung, dass sie irgendjemanden ausmachen könnten. Ne? Und es sprach natürlich in der Vergangenheit des Mädchens manches dafür, dass sie es möglicherweise inszeniert oder sich eingebildet haben könnte, geträumt haben könnte.
Das okay, gut. Ada, dann würde ich sagen, du gehst ins Kino, guckst ja mit Sommer an. Ich werde Netflix anmachen und mir Unbelievable ansehen.
Ja, es sind 8 Episoden. Ja. Ich glaube, jede Folge ist etwa 50 Minuten, eine Stunde lang.
Ja, und ja, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken.
Ja, einen Schluck Wasser und wir öffnen das Fenster.
Wir öffnen das Fenster unseres Studio-Kabus.
In der nächsten Woche geht's weiter.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.